Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört in den Podcast. Das ist der Podcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel und mein Name ist Teve Schäfer. Heute schauen wir uns zwei Themen besonders intensiv an. Zum einen ist das die tödliche Messerstecherei in Rauxel, bei der ein 39-jähriger Mann ums Leben kam, offenbar nach einem Streit mit seinem 33-jährigen Bruder. Tobias Weckenbrock ist dafür im Studio und erklärt uns, welche Informationen es zu diesem Fall gibt und was noch unklar ist. Zum anderen geht es um die Bürgerentscheide zum Thema Olympia im Ruhrgebiet und darum, was das auch für Castrop-Rauxel bedeuten könnte. Jetzt geht's aber erstmal los mit den Kurznachrichten. Kirmes. Während ich das hier aufnehme, ist noch viel Baustelle rund um den Marktplatz zu sehen. Metallstangen, Werkzeuge, Kabel und überall ganz viele Leute, die mit anpacken. Und da entsteht gerade die Frühjahrskirmes. In einem Artikel haben uns Schausteller erzählt, dass Castrop-Rauxel für sie ein fester und vor allem beliebter Termin ist. Und am Freitag, also heute, wenn ihr den Podcast vielleicht hört, geht es los. Noch bis Montag stehen dann mehr als 70 Kirmesattraktionen hier bereit, um entdeckt zu werden. Also Snacks, Fahrgeschäfte und alles, was zu so einer Kirmes dazu gehört. Für alle, die da hingehen, wünsche ich schon mal viel Spaß. T-Dogs. Nach mehr als 8 Monaten Zwangspause hat der T-Dogs-Markt an der Siemensstraße wieder geöffnet. Auslöser für die lange Schließung war ein Brand Anfang August 2025. Damals war der Markt stark verraucht, die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Verletzt wurde zum Glück niemand. Trotzdem war der Schaden so groß, dass monatelang das Gebäude saniert werden musste. Jetzt ist T-Dogs aber wieder zurück. Für viele in Castrop-Rauxel war das schon spürbar, dass der Markt nicht offen war, weil gerade das Angebot an Renovierungsbedarf und Heimtextilien seitdem schon dünner geworden ist. Mit Baumärkten ist das ja sowieso so eine Sache in Castrop-Rauxel. Umso größer ist also jetzt die Erleichterung bei vielen Kunden, aber auch bei den Menschen, die da arbeiten, die in anderen Filialen jetzt so lange meistens eingesetzt waren, dass der Markt wieder da ist. Rathaus-Disco. Castrop-Rauxel feiert in diesem Jahr bekanntlich den 100. Stadtgeburtstag und dafür gibt es im Mai jetzt eine ganze Festwoche und zwar genau am Stadtmittelpunkt. Vom 22. bis zum 30. Mai sind rund ums Rathaus, wo ja auch die Europahalle, die Stadthalle sind und so weiter, mehrere Veranstaltungen geplant. Dazu gehören zum Beispiel eine Rathaus-Disco mit dem Titel Dance for Democracy, bei der das Rathaus zur Party-Location wird, also der Bereich rund um den Ratssaal. Außerdem gibt's Familienprogramm, Kulturangebote und ein großes Abschlussfest mit vielen Aktionen für Kinder, Vereine und Initiativen aus der Stadt sind alle vertreten. Ein besonderes Highlight dürfte der Auftritt von Mickey Beisenherz werden, der mit seinem Podcast live in seine Heimatstadt kommt. Der ist ja bekannt für Apokalypse und Filterkaffee. Mein Kollege Tobi Weckenbrock hat eine Folge mit ihm aufgenommen, die ihr euch auf jeden Fall auch nochmal reinziehen könnt. Musikalisch ist auch einiges geplant, vor allem beim Abschlussfest, wo dann am Ende auch Gab the Rapper, den ihr auch aus dem Podcast kennt, oder wahrscheinlich sogar, vielleicht noch wahrscheinlicher, von The Voice of Germany. Klingt also nach einer Woche, in der in Castrop-Rauxel eine ganze Menge los sein wird und wir halten euch da auf dem Laufenden. Eine Übersicht über alle geplanten Events gibt's in unserem Artikel. Apotheken. Apotheken in Deutschland stehen weiter massiv unter Druck und das spürt man inzwischen auch in Castrop-Rauxel. Branchenvertreter sagen, die Kosten steigen seit Jahren, aber das Honorar für verschreibungspflichtige Medikamente wurde seit 2013 praktisch nicht angepasst. Gleichzeitig wächst der Druck durch Versandapotheken, die oft günstiger anbieten können und aus Sicht vieler Vor-Ort-Apotheken unter anderen Bedingungen arbeiten. Melanie Appel aus Castrop-Rauxel und die Apothekerin Tordis Küpper aus Henrichenburg sagen deshalb ganz klar, so kann es nicht dauerhaft weitergehen. Sie verweisen darauf, dass Apotheken vor Ort viel mehr leisten, als nur Medikamente über den Tresen zu geben. Dazu gehören Notdienste, Rezepturen, Schnellhilfe bei Lieferproblemen und natürlich die Beratung, die im Zweifel sogar gesundheitliche Risiken verhindern können. Besonders kritisch sei, dass die Zahl der Apotheken schon deutlich zurückgegangen sei. In Castrop-Rauxel ist die Zahl in den vergangenen Jahren laut Branche um ein Viertel gesunken. Die Sorge ist deshalb, wenn sich politisch nichts bewegt, wird die Versorgung vor Ort immer löchriger. Meine Kollegin Katharina hat mit Melanie Appel gesprochen und den ganzen Text findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite. und in der App. Und damit gehen wir über zu den Hauptthemen. Tobias Weckenbrock ist jetzt bei mir im Studio, um mit mir über unsere Hauptthemen zu sprechen. Da fangen wir heute an mit einem Todesfall in Castrop-Rauxel. Und zwar ist es wohl zu einem Streit zwischen zwei Brüdern gekommen, woraufhin einer von den beiden verstorben ist. Tobi,
jo, was ist hi, da passiert?
Also genau, hallo erstmal. Was ist da passiert?
Sonntagabend in Rauxel an der Liebigstraße ist es zu diesem tödlichen Vorfall gekommen. Da war auch ein Messer im Spiel, ein Messer aus der Küche des Bewohners einer Eigentumswohnung, da mit so ungefähr 70 Quadratmetern. Der hat letztlich seinen eigenen Bruder umgebracht nach einem Streit.
Okay, was wissen wir darüber, wie das vor sich ging?
Ja, das ist immer schwierig, gerade wenn es dann noch einen Todesfall gibt, das komplett zu rekonstruieren, weil man ja die eine Person, die dabei war, nicht mehr befragen kann und bei der anderen nicht sicher sein kann, ob sie die Wahrheit sagt. Das sage ich jetzt mal vorweg. Das soll nicht heißen, dass sie zwingend die Unwahrheit sagen muss, aber könnte. Deshalb ist es so schwer dann für die Ermittlungsbehörden genau zu rekonstruieren, wie der Vorfall sich zugetragen hat, um dann letztlich auch einen Haftbefehl zum Beispiel erwirken zu können. Das wäre ja eigentlich in der Regel das Ziel der Staatsanwaltschaft und der ermittelnden Behörden, um dann letztlich einen Täter auch am Ende verurteilen zu können oder zumindest schon mal in die Richtung eines Prozesses gehen zu können.
Klar ist, dass zwei Brüder beteiligt gewesen sind, einer 33 Jahre alt, einer 39 Jahre alt und dass, ich glaube, der Ältere am Ende tot war.
Richtig.
Am selben Abend noch waren ja die Ermittlungsbehörden natürlich dort vor Ort und haben auch mit Anwohnern gesprochen, ne? Also wie sah das denn da aus vor Ort? Wo ist also, Liebigstraße überhaupt?
Die ist in Rauxel, so ich sag mal in Luftlinie zwischen der Waldschule und der Kirche Herz Jesu. Also ganz gediegene Wohnsiedlung eigentlich. Hört man auch selten, dass es da irgendwie Probleme gibt. Höchstens mal mit dem Verkehr, dem Bring- und Hohlverkehr von der Schule oder so. Aber ansonsten ist uns da in den letzten Jahren nichts größer bekannt gewesen. Und die beiden Männer wohnen nicht weit voneinander entfernt, aber sollen wohl nicht allzu regen Kontakt zueinander gehabt haben. Sie sollen auch in der Wohnung oder in der Gegend aufgewachsen sein, also kommen aus Castrop-Rauxel, die Familie. Und in der Nacht dieses Geschehens, beziehungsweise am Abend, so gegen 22.30 Uhr, wurden die Nachbarn in diesem Mehrfamilienhaus aufmerksam darauf. Das sind also alles Eigentumswohnungen, 6 Eigentumswohnungen an einem Hauseingang. Und im ersten OG, da rumpelte und pumpelte es jetzt ziemlich laut. Also man merkte offensichtlich, dass es da einen Streit gab. Und am Ende dieses Streits muss wohl der 33-Jährige den 39-Jährigen aus der Wohnung rausgeschleift oder getragen haben und die Jacke noch hinterher geworfen haben und dann die Wohnungstür verschlossen haben. Und zu dem Zeitpunkt war er schon schwerst verletzt durch einen Messerstich und mehrere oberflächliche Messerschnittwunden. Das soll eben dann in einer Streitsituation entstanden sein und die Obduktion ist da relativ klar, dass er also an einer der Stichverletzungen, die sehr tief gewesen sei, dann letztlich verblutet ist.
Es hieß ja, dass der andere Bruder auch schwer verletzt war. Was hatte der für Verletzungen?
Genau, der ist nach der Festnahme am Abend dann ins Krankenhaus gebracht worden, weil er am Oberschenkel eine tiefe Stichverletzung hatte, mit demselben Messer zugefügt. Aber das hat mir der Staatsanwalt dann im Gespräch auf Nachfrage erklärt, dass dabei eben keine Hauptschlagader oder so getroffen wurde, sondern nur in Anführungsstrichen Muskelgewebe. Das blutet dann auch, aber eben nicht so, dass man daran dann stirbt. So, und der ist also dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen und ist dort versorgt worden.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, der wurde festgenommen, also ärztlich behandelt, aber auch festgenommen, das heißt bewacht, befragt worden. Ist der jetzt immer noch in Haft oder wie sieht's da aus?
Das eben nicht, denn um jemanden dann in Haft zu behalten, das nennt man dann Untersuchungshaft, muss man also einen dringenden Tatverdacht haben. Und diesen dringenden Tatverdacht, der kommt nicht von ungefähr, den muss letztlich die Staatsanwaltschaft nachweisen. kann dann einen Antrag stellen bei einem Amtsrichter und der entscheidet dann relativ schnell darüber, ob er Untersuchungshaft anordnet. Und dann kann eine Untersuchungshaft bis zu einem halben Jahr meines Wissens verhängt werden. Und in dieser Zeit haben Ermittlungsbehörden dann alle Zeit der Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil der mutmaßliche Täter in der Zeit nicht flüchten kann. Der ist dann einfach im Knast und wartet dann letztlich darauf, dass dann ein Verfahren eröffnet wird. So, und diese Zeit fehlt jetzt eigentlich den Ermittlungsbehörden, weil dieser dringende Tatverdacht nicht besteht, und zwar auf Basis der Erzählung der Angaben des 33-Jährigen. Mhm. Man hat also natürlich den vernommen, als die Polizei dann eintraf. Angerufen wurde sie wohl von den Nachbarn, die dann auf den Flur gegangen sind und dieses Drama da gesehen haben. Die haben dann die Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die sind dann auch in relativ großer Zahl da eingetroffen. Und schon am Abend wird dann natürlich vor Ort geschaut und befragt auch, was ist hier vorgefallen. So, und da soll er schon ausgesagt haben, dass er sich in dem Streit zur Wehr gesetzt habe. Dass er also mit einem Messer verletzt worden sei und er sich dann eben ja gewehrt habe und dabei dem mutmaßlichen Angreifer dann diese tödliche Verletzung zugefügt habe.
Auf den Bildern sieht man nach solchen Fällen dann immer Menschen mit weißen Anzügen, die da die Spuren aufnehmen, und das wird natürlich dann auch noch ausgewertet werden, sodass dieser Fall natürlich weiter ermittelt wird, und was am Ende dann rauskommt, wird sich zeigen.
Ja, genau, das ist die Frage. Wenn er in Notwehr gehandelt haben könnte, wovon man dann erstmal ausgehen muss, weil es gilt immer die Unschuldsvermutung, dann könnte es mit, weiß ich nicht, Körperverletzungsdelikt oder sowas am Ende, weiß ich gar nicht ganz genau, da bin ich auch kein Jurist, was dann am Ende dabei rauskommen könnte, jedenfalls nicht ein Kapitaldelikt. Und hier soll es wohl einen Streit gegeben haben, heißt es, auch aus den Erzählungen des 33-Jährigen, dass der 39-Jährige alkoholisiert dort aufgelaufen sei und Geld wollte. Und zwar offenbar auch, um seinen Alkoholkonsum zu finanzieren. Der 33-Jährige ging einer beruflichen Beschäftigung nach, der 39-Jährige wohl nicht, war immer klamm, hört man. Und ja, insofern sind die sich wohl länger auch aus dem Weg gegangen. Aber in diesem Abend hat der 39-Jährige also wohl den 33-Jährigen aufgesucht. Ob das jetzt eine Verabredung war, ob die sich, ja, ob es im Chatverlauf vielleicht Austausch gegeben hat und so, das ist auch noch Teil der Ermittlungen. Das heißt also, da werden dann natürlich die Handydaten geprüft von dem Todesopfer sowieso, aber möglicherweise auch von dem 33-Jährigen. Wenn man da also einen Tatverdacht hat, dann kann man natürlich da ermitteln. Und vielleicht führt das dann letztlich zur Aufklärung, was da an diesem Abend jetzt genau vorgefallen ist.
Das erinnert mich an einen Fall an der Grimbergstraße, den wir im vergangenen Jahr hatten. Da haben wir auch die Information bekommen, dass da jemand mit einem Messer schwer verletzt wurde. Die ganze Nachbarschaft hat das mitbekommen. Und dann wurde auch jemand festgenommen. Und erst hieß es, das muss ja dann der Angreifer gewesen sein. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der Angriff dann genau von der Gegenseite ausging. Also das ist dann immer wirklich schwierig zu sagen am gleichen Tag noch, wie ist es denn jetzt wirklich gewesen, und ob sich das dann letztlich aufklären lässt, ist dann auch immer so die Frage. Ne?
Ja, man kann am Ende natürlich auch über Profile gehen, also mal nachforschen, wie der Mensch so war, wie der sich so verhalten hat, ob der auffällig gewesen ist, schon so. Jetzt habe ich auch den Staatsanwalt dazu befragt, also der 33-Jährige ist jetzt zumindest nicht wegen Gewaltverbrechen bisher auffällig geworden, das kann man schon mal sagen, aber es wurden natürlich auch die Eltern der beiden befragt. Die Nachbarn, die wohl offenbar nicht so ein sehr gutes Verhältnis zu diesem Eigentümer hatten. Also auch das spielt natürlich am Ende alles eine Rolle und wird dann mit in die Gesamtbetrachtung einbezogen. Und ja, ob man dann am Ende wirklich weiß, wie es gelaufen ist, das kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Was aber feststeht, ist, die Nachbarn machen sich jetzt natürlich irgendwie Sorgen. Also stell dir vor, du wohnst in einem Haus und da kommt es zu so einem Vorfall und du weißt, derjenige, der da beteiligt war, ist im Krankenhaus, aber kommt zurück nach Hause in seine eigene Wohnung. Wer soll ihm das verwehren? Ist ja sein Eigentum, und solange er nicht eine Straftat nachweislich begangen hat, kann er immer in sein Eigentum zurück. Zumindest so lange, Klammer auf, Klammer zu, die Wohnung nicht versiegelt ist, weil das war auch am Anfang der Fall für die Ermittlungen. Du hattest schon die Leute in den weißen Anzügen angesprochen, die Kripo, die Spurensicherung, die machen erstmal ihre Arbeit, aber dann wird auch die Versiegelung irgendwann natürlich aufgehoben, denn es geht um Privateigentum und Eigentum ist ja sehr hoch geschützt in Deutschland. So, also der kann zurück und meinem Kenntnisstand nach ist man da jetzt natürlich unsicher in der Anwohnerschaft, ob der jetzt, wie der sich dann jetzt weiter verhält. Ne?
Also du hast dich da so ein bisschen umgehört, schließe ich daraus?
Ja, natürlich, wir versuchen immer überall alle Packenden zu greifen und gucken uns natürlich dann in der Umgebung auch um, versuchen Leute zu sprechen, von denen wir wissen, dass sie vielleicht Kontakte da hatten oder so. Also da recherchieren wir natürlich intensiv, nicht weil wir Ermittlungsbehörde sind, also wir wollen auch keine Detektive sein, aber wir wollen natürlich auch irgendwie rausfinden, was da jetzt genau vorgefallen ist. So, das ist ja auch unsere Aufgabe und da sind wir letztlich auch den Leuten da im Umfeld ja schuldig, weil wir wollen Antworten geben auf offene Fragen. So, die Frage, ob die sich jetzt Sorgen machen müssen, beantwortet der Staatsanwalt jedenfalls damit, dass er sagt, also da keine ähnlichen Delikte bisher so vorgefallen sind, müssen, ist es jetzt kein potenzieller Gefährder für Anwohner, Nachbarn oder andere. Das heißt, es steht auch nicht zu erwarten, kann man auch nur in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, aber dass er jetzt andere angreifen würde. Also insofern wird er, wenn es jetzt nicht noch eine große Wendung geben sollte, weil vielleicht ein Indiz auftaucht, das bisher noch nicht da war, wo man dann ganz eindeutig einen dringenden Tatverdacht hinbekommt, dann wird er ja zurückkehren und dann muss man ihn letztlich auch erstmal mit der Unschuldsvermutung betrachten und behandeln, aus meiner Sicht. So bitter das für manch einen dann vielleicht auch sein mag.
Was auch zu unseren Aufgaben gehört, ist, an solchen Fällen dran zu bleiben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, immer mal bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen nach dem aktuellen Stand. Wenn es neue Informationen gibt, die uns mitgeteilt werden dürfen, dann geben wir das natürlich auch weiter in entsprechender Form. Tobi, so viel zum Todesfall.
Jetzt lass uns doch mal über freundlichere oder schönere Dinge sprechen, Thewe.
Ein schönes Thema haben wir noch, nämlich es geht um Olympia.
Ja, das ist eigentlich cool. Wenn das läuft, gucke ich es immer. Ja, sogar nachts.
Immer Tischtennis, immer nur zu Olympia.
Okay, Timo Boll.
Ja, nicht mehr.
Dimi Ovtcharov.
Ja, genau. Auf jeden Fall waren ja jetzt so Briefwahlunterlagen bei mir im Briefkasten. Und da sollte ich abstimmen, ob sich die Stadt, in meinem Fall Bochum, da auch beteiligen soll oder ob die es unterstützen soll.
Und
so eine,
verrätst du, wie,
so
du Bewerbung. Wie du abgestimmt hast oder ob du abgestimmt hast? Musst du nicht, ist natürlich erstmal geheim.
Ich fände es cool, wenn das einfach bei mir vor der Haustür irgendwie wäre, deswegen bin ich dann Unterstützer, sage ich mal.
Okay, dann gäbe es, glaube ich, wenn das so käme, modernen Fünfkampf in der Lohrheide, also in dem ja erst relativ frisch umgebauten Stadion der SG Wattenscheid 09 und auch wo die Leichtathletik NRW, glaube ich, auch einen Stützpunkt hat und so. Und Fußball könnte es im Ruhrstadion geben und ich glaube dann noch Fechten in der, also auch als Teil des modernen Fünfkampfs in der Jahrhunderthalle.
Hi, direkt bei mir vor der Tür.
Das sind die geplanten Wettkampfstätten und darum wurden tatsächlich die Bochumer auch in dieses Referendum oder in diese Art Volksabstimmung jetzt mit einbezogen, genau.
Was hat das denn für einen Effekt auf Castrop-Rauxel? Was wird da gerade diskutiert? Was ist im Gange?
Ja, Schwimmen im Hallenbad, ne? Also weiß ja, die hineinquatsche. Also eine Wettkampfstätte tatsächlich wäre nicht in Castrop-Rauxel.
Warum müssen wir dann da trotzdem irgendwie befragt werden?
Wir werden gar nicht befragt.
Okay.
Also ich durfte nichts mit abstimmen, aber viele Menschen um uns herum. Die Recklinghäuser, die Dortmunder, wie du, die Bochumer. Und auch die Härtener, weil in Herten und Recklinghausen befindet sich die Halde Hohe Wart. Das ist ein total beliebter Spot für Mountainbiker in der ganzen Region. Und die haben sich tatsächlich als Teil der Bewerbung für die Austragung der Mountainbike-Wettbewerbe da mit eingebracht. Das heißt also, wenn Olympia, und wir sind dabei 2036, 40 oder 44, in der Region Rhein-Ruhr und Köln stattfände, dann könnte es sein, dass auf der Halde Hohe Wart Mountainbiker unterwegs sind. So. Genauso wie in Bochum moderner Fünfkampf dann sein könnte und in Dortmund, wo ja das große Stadion ist mit 80.000 Plätzen Fußball und die Westfalenhalle bekannt für Handball. Also da wären Handballspiele. Und insofern sind wir praktisch umgeben von mehreren Wettkampfstätten und Austragungsorten.
Das heißt, wenn man aus Castrop-Rauxel kommt, dann könnte man da überall schon mal hinfahren. Das ist doch eine schöne Sache.
Ja, richtig nice wäre das. Genau, man könnte, mit der 302 nicht. Die 302 übrigens, die ja von Bochum nach Gelsenkirchen fährt, die soll dann die Olympiabahn werden. Die würde nämlich die Arena auf Schalke, die als größtes Schwimmstadion aller Zeiten Teil der Bewerbung ist, würde die direkt erschließen und so. Also das ist auch so ein bisschen Teil dieser Bewerbungsidee, dass man also nachhaltige Spiele veranstaltet, wo nicht überall auf der grünen Wiese ganz neue Stadien und neue Sportanlagen errichtet werden, sondern dass man möglichst, dieser Trend ist ja, ich sag mal, seit 10, 20 Jahren zumindest im westlichen Teil dieser Welt durchaus da, dass man versucht, bestehende Wettkampfstätten dann natürlich so zu sanieren, dass sie frisch und gut sind und zeitgemäß, aber zu nutzen und nicht einfach was zu bauen. Wie zum Beispiel 72 in München, waren schlimme Spiele am Ende, weil es ja da den Terroranschlag gab, aber tolle Spiele, wenn man die Architektur betrachtet. Der Olympiapark in München ist ja quasi davon ein Relikt und noch immer werden Sportstätten dieser Olympischen Spiele, zum Beispiel die Schwimmhalle, aber auch die große Olympiahalle genutzt für verschiedene Veranstaltungen.
Und wenn man an der richtigen Stelle im Olympiapark steht, kann man in die Olympiahalle reingucken.
Ja, richtig.
Und bei den Konzerten zuhören
können. Ja, genau. So, und das wird eben ist nicht geplant, das alles neu zu bauen auf der grünen Wiese. Und das ist eigentlich in Zeiten wie diesen ja sinnvoll, weil wir wissen, bauen ist immer auch, vor allem bauen für die Katz, nur für diese 2 Wochen plus die Paralympischen Spiele, die schließen sich ja dann immer an. Das sind nochmal 2 Wochen, also für 4 Wochen baut man jetzt nicht unbedingt x neue Sportarenen, die hinterher rumgammeln.
Nee,
all das
auf jeden Fall
hat
nicht,
es schon gegeben.
Nicht hier bei uns. In Katar und Brasilien und so haben sie ja immer neue Stadien gebaut für die Weltmeisterschaft.
Das war Fußball-WM, aber auch Sotschi ist ja umstritten, was da alles errichtet wurde in Russland für die Olympischen Spiele. Und
insofern wäre das ja schon mal ganz gut, wenn man so vorhanden Infrastruktur hat. Aber wird das denn funktionieren hier mit Olympischen Spielen oder ist das mehr so ein Werbegag?
Tja. Gute Frage. Also es ist zumindest so, dass Ministerpräsident Henrik Wüst dafür ist, dass er Sportland NRW jetzt auch so als Werbeclaim hat und so. Und dass also auch viele Sportvereine, Leute, die im Sport aktiv sind, sich jetzt ganz extrem hinter diese Bewerbungsidee stellen. Wir müssen aber jetzt mal gucken auf dieses Verfahren, weil das ist eigentlich an dieser Stelle mal geboten. Jetzt gibt es also dieses Referendum, das heißt alle wahlberechtigten Bürger der 17 Wettkampfstätten, die es dann gäbe in Rhein-Ruhr, von Köln über das ganze Ruhrgebiet erstreckt sich das, die sind jetzt befragt, die sind aufgerufen abzustimmen. Da braucht es also eine Mehrheit der Leute, die Ja sagen und auch ein gewisses Quorum. Das heißt also, wenn zu wenig Leute überhaupt Ja sagen, dann würde das auch als nicht gültig gewertet. Das heißt also, jetzt holt man sich erstmal hier von der Bevölkerung das Go, ob man sich überhaupt bewerben soll, um den Platz, den das Deutsche Olympische Komitee letztlich, der Deutsche Olympische Sportbund hat, weil aus Deutschland wird es, wenn überhaupt, nur eine Bewerbung geben. Und es gibt aber noch 3 andere Austragungsorte, die sich auch um die Spiele 36, 40 oder 44 bewerben wollen, namentlich München, Hamburg, Berlin.
Gegen die müsste man sich erstmal durchsetzen.
So, genau. Und da entscheidet, also wird in Deutschland im Nationalen Olympischen Komitee entschieden im Sommer oder Herbst dieses Jahres. So, das heißt, jetzt wird entschieden, bewirbt sich Rhein-Ruhr für die Austragung quasi national. München hat diesen Prozess schon hinter sich zum Beispiel. Da war, knapp 2/3 der Leute dafür, dass München sich nochmal bewirbt. Wir hatten den Olympiapark schon angesprochen. Die würden das auch gerne als nachhaltig verkaufen und den Olympiapark wieder nutzen, als Teil der Austragungsstätten. Ich glaube, wenn man jetzt auf die Bewerbungen Hamburg, Berlin, München schaut, dann hätte München, glaube ich, so ein bisschen die Nase vorn. Wobei Berlin vielleicht die attraktivere Stadt ist, die größere, die bekanntere weltweit, relevant und ausstrahlungsstark. Aber jetzt will Köln da ja noch irgendwie rein, weil Köln ist quasi die Head City von dieser Bewerbung als die Millionenstadt hier in NRW. Und jetzt warten wir mal das Ergebnis ab. Das kommt Sonntag, 18 Uhr, wird ausgezählt. Das ist wie bei so einer Wahl. Das heißt also, da gibt es Wahlhelfer, die zählen dann die Briefwahlstimmen aus, weil es gibt keine Urnenwahl, sondern nur eine Briefwahl. Und dann steht zumindest fest, ob die Region Rhein-Ruhr denn dafür ist, dass sich das Sportland NRW um diesen, naja, um diese Austragung überhaupt national bewirbt. Dann im Herbst wird das entschieden deutschlandweit, welche Bewerbung die beste, die stärkste, die erfolgsversprechendste ist. Und dann würde die deutsche Bewerbung in einen Bewerberkreis international eintreten und sich beim Internationalen Olympischen Komitee um die Ausrichtung bewerben. Welche Kandidaten da jetzt möglicherweise noch dann ins Spiel kämen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Soweit habe ich noch nicht in die Zukunft geschaut. Ergibt auch keinen Sinn eigentlich, weil wir sind jetzt gefühlt bei Step 2 von 8. Also weil Schritt 1 war, sich überhaupt diese Kampagne mal zu überlegen und sich ein Konzept auszudenken, wie man das machen könnte. Und wenn diese Bewerbung dann ausgewählt wird, wird daran noch geschärft. Also erst dann wird ganz genau geguckt, wo bauen wir ein Stadion hin, wie müsste das aussehen. Dann gibt es erst die auch endgültigen architektonischen Entwürfe und so. Also das ist ja ein riesen Ding, was sich da so durchzieht. Weil,
lass uns mal die Castrop-Rauxeler Brille aufsetzen.
Ja, genau.
Wie sinnvoll wäre denn diese Bewerbung aus Sicht unserer Europastadt?
Also Befürworter sagen ja, das hat viele Auswirkungen, zum Beispiel ganz naheliegend Tourismus, die Region wird bekannter, in den 4 Wochen, Schwerpunktwochen ist es hier dann alles voll, auch dann würden, weiß nicht, bei Elmar Bück im Brauhaus wahrscheinlich alle Zimmer ausgebucht sein, genauso wie im Eurostar, im Goldschmieding.
Ja, schon lustig, wenn dann da irgendwie die, das sind ja Sommerspiele wahrscheinlich. Ja. Wenn dann da irgendwelche Nationalmannschaften im Brauhaus Rutas auf
ja, das glaube ich nicht. Die sind ja im Olympischen Dorf und das soll ja in Köln errichtet werden. Aber es kommen ja Fans aus aller Welt.
Olympisches Dorf auf der Rennwiese kann man da doch auch aufbauen hier in
So, auch das Olympische Dorf soll laut Bewerbung von Rhein-Ruhr übrigens auch so ein Dorf werden, das dann hinterher als Wohnraum genutzt wird. Ne? Also da sollen dann Wohnungen hinterher drin sein in den großen Häusern, die dafür dann gebaut werden für die Sportler und so. Aber ja, also touristisch, dann hat man Image-Effekte, die man dadurch erreicht. Man hat eine Stärkung der Infrastruktur, ganz unzweifelhaft, also weil dann würden natürlich auch Bahnen nochmal ausgebaut, nochmal Bahnhöfe saniert, schöner gemacht und so. Das würde natürlich im Endeffekt dann auch bleiben von Olympia. Ich war mal in Athen im Jahr 2004 oder 2005, da war da Olympische Spiele waren da gerade vorbei und so, da gab es tolle neue Straßenbahnen und wirklich auch tolle Stadien, die ich dann sehen konnte. So, das hat immer auch einen Effekt. Jetzt müssen wir aber auch die Kritikerseite natürlich betrachten. Vor dem Hintergrund von diesen Dingen wie Korruption wird das immer kritisch gesehen. Das heißt also, wer wird denn heute noch Olympia-Austräger? Immer nur der, der am meisten zahlt? Keine Ahnung, ne? Das ist immer so diese Kritik. Und sicherlich gibt es ja auch Fälle von Korruption, die schon aufgedeckt wurden. Also das ist nicht ganz frei von Wahrheitsgehalt auf jeden Fall, aber auch Nachhaltigkeit der Strukturen. Das heißt, das, was man dann ausbaut und aufbaut, ist das nicht überdimensioniert für das, was danach kommt. Auch die Kosten bei allen Großwettbewerben weltweit sind die Kosten ins Uferlose gelaufen. Natürlich hat man vorher eine Planung. Meistens kostet es am Ende 3-mal so viel und bringt nur die Hälfte von dem, was man durch Erlöse, Sponsoren, Ticketverkäufe und Ähnliches wieder reinholt. Und dann ist es am Ende ein Negativgeschäft, wobei im Vorfeld in den Bewerbungen immer versucht wird zu demonstrieren, das kann ein Nullspiel oder sogar eine grüne Zahl über dem Strich stehen. So, also das sind so, sage ich mal, die Hauptkritikpunkte. Es gibt auch Kampagnen, No-Lympia, also No-Lympia ist so eine Kampagne zum Beispiel, glaube ich, die läuft in Deutschland, aber vor allem mit Bezug auf Berlin, wenn ich das richtig weiß. Also da gibt es, ich glaube, die Linkspartei zum Beispiel ist gefühlt überall dagegen. In Herten haben wir jetzt den interessanten Fakt tatsächlich, weil Herten mit der Halde Hohewart ja auch Austragungsort wäre, da gab es im Stadtrat eine Abstimmung und da haben sich tatsächlich die Politiker in Mehrheit gegen dieses Referendum überhaupt und gegen die Wettkampfstätte gestellt. Das heißt also, die politischen Vertreter der Stadtbevölkerung von Herten haben gesagt, eigentlich sind wir dagegen. Nur CDU und AfD sind für die Olympiabewerbung von der Stadt Herten letztlich. Und das war schon interessant, weil auf der Gegenseite die Stadtverwaltung die ja letztlich irgendwie im Auftrag der Bürger unterwegs ist, Werbung für diese Kampagne macht. Ne? Also da kann man schon fragen, okay, wie kommt das zustande? Und da ist dann besonders interessant jetzt mit Blick auf Sonntag, wie stimmt jetzt also die Allgemeinheit dann darüber ab? Stimmt sie eher wie die Interessenvertretung im Rat oder stimmt sie dagegen?
Wir werden es beobachten auf jeden Fall. Sollte das Thema nochmal konkreter werden, dann werden wir auch vielleicht im Podcast nochmal drüber sprechen, aber ganz bestimmt drüber schreiben. Wer die Artikel von den Kollegen aus Herten lesen möchte in voller Länge, der kann auch ganz einfach ein RN Plus Abo abschließen. Das kostet gerade nur 1 Euro für 6 Monate. Ich denke, das ist ein sehr guter Deal, vor allem wenn man sich vor Augen führt, was man da alles für Inhalte bekommt. Also nicht nur unsere kostenlosen Podcasts, sondern auch alle Premium-Artikel, alles, was in Dortmund geschrieben wird und so weiter. Und ich glaube, das ist für jeden mal ein Gedankenspiel wert, ob man das nicht mal ausprobieren möchte.
Ich glaube tatsächlich, die Kollegen in Recklinghausen, Herten und Dortmund haben Sonntag auch so eine Art Wahlabend vor der Brust. Die werden live und aktuell berichten. Mhm. Wir können uns dann mal zurücklegen und nicht wie bei jeder Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl, Bundestagswahl hier bis 23 Uhr im Podcast berichten. Aber genau, ich werde dann spätestens in der Folgewoche oder wir werden dann zusammentragen, was es jetzt eigentlich ergeben hat auf rohnachrichten.de und dort auch am Abend selbst natürlich berichten, wie dieses Referendum in unseren Städten, aber auch generell ausgegangen ist.
2 Themen haben wir ganz ausführlich besprochen. Ein sehr trauriges Thema und ein sehr schönes Gedankenspiel, wie ich finde. Tobi, vielen Dank dafür.
Ich danke dir, Teve. Ciao.
Bis dann. Das war's jetzt schon fast mit dem Podcast für diese Woche. Ich habe aber noch einen Lesetipp für euch. Ich habe nämlich mit Klaus-Peter Pietrus gesprochen. Er lebt seit einer Unterschenkelamputation mit Prothese, Rollstuhl und Phantomschmerzen. Also mit Schmerzen im Fuß, der eigentlich ja gar nicht mehr da ist. Er beschreibt seinen Alltag, der seit der Amputation sehr viel schwieriger geworden ist, erzählt aber auch davon, wie andere Betroffene in einer Selbsthilfegruppe ihm dabei helfen können, mit der Situation umzugehen. Das war der Podcast für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch gerne weiter, dass es uns gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut, Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.